Käse, Wein und bla bla bla. Der Genusstalk mit Johannes Quirin.
Die Weinberge ungeschönt sprechen lassen, wie das Jahr war. Und das können halt alte Weinberge am besten erzählen, sage ich mal. Die haben schon mal alles mitgemacht, Trockenheit, Stress. Die wissen, wie der Hase läuft. Da sind die Weine von Natur aus einfach, ich sag mal, in sich ruhender, spannender.
Architektur trifft auf Wein. Tradition trifft auf Familie. Heute bin ich bei Jenny und Christian Müller vom Weingut Max Müller 1 zu Gast. Ja, jetzt lasst uns doch einfach mal, Christian, gemeinsam entdecken, was Tradition und Innovation ja letzten Endes zu preisgekrönten Weinen führen lässt und was es heißt, ein Familienweingut in die Zukunft zu führen. Christian, schön, dass ich heute bei euch Gast sein darf und bin gespannt, mal noch ein bisschen mehr mit dir übers Weingut und über eure Philosophie zu reden.
Ja, super, freue mich auch. Schön, dass du da bist. Und gucken wir mal, was ich von mir gebe.
Jede Menge sicherlich. Wie fühlt es sich denn überhaupt so an, so ein Weingut mit einer langen Tradition jetzt dann auch schon etwas ein paar Jahre zu führen?
Das ist spannend. Also man guckt schon ein bisschen mit Ehrfurcht auch auf die vergangenen Generationen. Aber es ist auch sehr wandelhaft. Tradition, aber es ist auch eine gewisse Moderne. Das heißt, man darf nicht stehen bleiben. Es ist immer eine Weiterentwicklung, ein bisschen Drehen an der Schraube, sage ich mal. Aber ganz fest immer der Blick nach hinten, was im Endeffekt schon geleistet wurde.
Ja, die Wurzeln, ne? Das ist ja nicht nur in den Weinbergen, sondern halt auch in der Familie das Wichtige, dass man da gemeinsam irgendwo auch schon für die Zukunft dran arbeitet und in eine Richtung geht. Ihr habt natürlich eine lange Historie. Du hast auch gerade gesagt, Zukunft, Tradition und Zukunft sieht man nicht nur in den Weinen, dass da sich einiges natürlich auch verändert hat, sondern auch hier, wenn man in die Vinothek kommt, von außen ein recht alt aussehendes Gebäude. Ich weiß gar nicht, wie alt es ist, das kannst du auch mal noch gleich sagen. Und dann, wenn man, oder ungefähr, ist ja wahrscheinlich schon uralt, ne? Und wenn man dann in dieser Vinothek drin steht, dann ist ja die Moderne pur zu erleben. Ne? Wie kam überhaupt der Gedanke, dass man dann auch in so ein alt ehrwürdiges Gemäuer dann sowas ganz Modernes reinpflanzt?
Ja gut, das war ja früher mal ein Kloster, also das hat ja wirklich schon ein paar hundert Jahre auf dem Buckel hier, diese Gebäudlichkeit. Wo wir wieder bei der Tradition sind, das heißt Generationenvertrag Weinbau, und letztendlich haben wir das mit der Vinothek dann so ein bisschen in die Moderne transferiert. Das heißt, Elemente vom Stuck, die hier oben gerade in Verkostungsräumen überall sind, sind halt dann, ich sag mal, modernisiert auf eine Glaswand geätzt beispielsweise, so dass das Alte doch mit dem Neuen verbunden wird, dass wir nicht zu modern werden.
Ja, ja. Und es ist ja auch mehrfach ausgezeichnet worden, ne, die Architektur.
Ja, das ist jetzt doch schon ziemlich alt eigentlich. Also ich glaube 2008 haben wir umgebaut, das sind ja auch schon wieder, ja.
Ja, trotzdem immer noch recht frisch und modern wirkt das. Also es ist eigentlich zeitlos,
so ja, wie doch, es gestaltet also, ist. Wir sind super zufrieden. Die Materialien sind fränkisch hier, Muschelkalk und die Eiche. Und vom Stil ist es, ja, wir fühlen uns immer noch sehr, sehr wohl.
Ja.
Gott sei Dank.
Ja, so soll es ja auch sein. Ne? Für die Generationen auch geschaffen, die danach kommen. Ne? Beim Wein, wie war das denn, als du dann eingestiegen bist ins Weingut? War das ganz so einfach oder gab es auch so Reibungen zwischen Vater und Sohn?
Ja, Reibung ist immer gut. Nee, also es war relativ entspannt.
Ja.
Ich meine, es ist immer ein Knackpunkt, wenn zwei Generationen in einem Betrieb arbeiten und das wäre jetzt gelogen, glaube ich, oder dann wird der Betrieb falsch laufen, wenn, ja, wenn immer alles 100% fein wäre. Würde ich ein bisschen grübeln. Aber ich denke, das macht es auch aus, dass es wird dann ein Schritt weitergehen qualitativ, wenn man nicht alles so akzeptiert, wie es vielleicht die Generation vor einem gemacht hat. Hm. Also geben und nehmen, das ist, will ich sagen.
Man lernt, genau, ne? Man lernt von beiden Seiten.
Ja, man macht natürlich nie alles besser, aber wenn man immer noch alles gleich macht, wie die Eltern, ich glaube, dann ist die Innovation auch so ein bisschen beim Teufel.
Ja, alles andere. Wenn wir jetzt schon beim Wein sind und bei der Qualität, ihr habt eure Lagen hauptsächlich hier rund um Volkach?
Genau, also im Endeffekt, wenn du von unserem Punkt her in Volkach Radius 5 Kilometer findest du im Endeffekt die kompletten Weinberge. Das heißt, Sommerach ist nochmal ein Punkt, so wie Eschendorf, die neben Volkach eben die anderen zwei Lagen sind, in denen wir Weinberge haben. Ja.
Hauptsächlich, was ist Muschelkalk? Ne?
Hier sind wir nicht komplett auf Muschelkalk. Also von A bis Z. Das Einzige ist im Endeffekt die Steigung und die Kargheit vom Boden, beziehungsweise der Oberboden. Aber das Grundstein ist zu 100%
der Kalk. Und der Großteil Silvaner.
Das definitiv, ja.
Ja, also schön fränkische Tradition, ja, auch dort im Weinberg. Alte Rebanlagen auch sicherlich.
Genau, ja, das ist ja das höchste Gut. Also davon leben wir ja oder davon zehren wir ja qualitativ. Das schafft kein junger Weinberg. Von daher alte Weinberge ganz, ganz wichtig. Ja.
Also auch. Und die Philosophie, die ihr verfolgt im Weinberg und im Keller, kannst du da einfach auch mal noch ein bisschen was dazu sagen?
Ja gut, das ist eigentlich wieder relativ traditionell. Das heißt, die Weinberge ungeschönt sprechen lassen, wie das Jahr war. Und das können halt alte Weinberge am besten erzählen, sage ich mal. Die haben schon mal alles mitgemacht, Trockenheit, Stress. Die wissen, wie der Hase läuft. Da sind die Weine von Natur aus einfach, ich sag mal, in sich ruhender, spannender. Von daher, alte Weinberge wollen wir bewahren. Müssen wir weniger eingreifen als Weinbauern. Ja, und das führen wir so weiter fort. Klassisch, ja.
Und im Keller versucht er dann auch genau das, was ihr im Weinberg in die Traube bringt, auch dann wieder schmeckbar im Glas nachher zu haben. Ne? Also so das berühmte Terroir,
ja.
Was es auch immer sein mag.
Was ist Terroir? Was ist Terroir? Nö, so. Das ist, der Keller ist ganz entspannt. Ich meine, da gibt es keinen guten Schritt. Es gibt keinen Kellermeister, den ich einstellen könnte, der einen besseren Wein macht. Das ist ein Schmann. Die Traube muss passen, yeah. Wenn es im Weinberg passt, dann gibt es hier auch nichts, was das irgendwie besser machen könnte, ist meistens nur schlechter. Also es gibt nicht eigentlich, sondern es gibt keinen guten Schritt als Kellermeister. Mhm. Es ist immer nur bewahren, erhalten. Ja. Das ist dann vielleicht das magische Terroir-Wende. Ja.
Dass es ja erfolgreich ist, merkt man ja auch, eure Weine werden regelmäßig preisgekrönt, sei es jetzt zum Beispiel mal Silvaner des Jahres oder auch eure große Gewächse, die unter die Top 10 in Deutschland kommen. Macht das dann auch ja stolz und glücklich, dass man da solche Auszeichnungen bekommt, oder ist das Tüpfelchen auf dem i, weil Hauptsache ist, dass es auch der Kundschaft schmeckt?
Ja, ich glaube, da gehen wir auch einen eigenen Weg. Der Kundschaft schmecken ist vielleicht so ein Punkt, wo wir sagen, oder wo ich mich auch so ein bisschen abwende davon. Das war vor, ja, sagen wir mal 20 Jahren, 30 Jahren war das vielleicht noch so, dass wir Wein gemacht haben. Jetzt sprechen wir über Wein machen für die Kundschaft, dass er schmeckt. Das heißt, einen gewissen Zuckeranteil dann nicht knochentrocken, wie wir jetzt füllen, sondern vielleicht mit 3-4 Gramm Zucker, um das ein bisschen schmeichelhafter zu machen. Das war eher ein, ich sag mal, Wein machen.
Mhm.
Für den Kunden,
ja.
Dass es ihm schmeckt. Das war so ein bisschen Trend angepasst. Und das ist ja jetzt passé.
Ja.
Also jetzt kommen wir wieder zu diesem blöden Wort Terroir. Jetzt sind die Weine alle komplett trocken und sprechen im Endeffekt rein Lagen unterschiedlich. Mhm. Und das ist dann, ich sag mal, ehrlich.
Mhm.
Von daher ist es vielleicht nicht mehr unbedingt jetzt zugeschnitten auf den Kunden, dass ich sage, der Markt, der mag im Moment eher fruchtigere Weine oder mag die und die Trendrebsorte, was wir vielleicht vor 20, 30 Jahren dann auch gemacht hätten. Dann hätten wir irgendeinen Weinberg rausgerissen und die Rebsorte dahin gepflanzt, weil es sich gut verkauft für den Kunden. Und das ist aber Gott sei Dank rum, dass wir sagen, das ist aber auch eine deutschlandweite Geschichte, die Spitzenwinzer pflanzen das, was dahin gehört in der,
ja,
Region. Was die Großväter im Endeffekt hingepflanzt, mhm, haben, weil die wussten, in welcher Lage. Die waren da noch viel, viel, ich sag mal, verbundener mit der Natur, mit der Weinbergslage und wussten, das ist ein Silvaner-Eck oder da ist Riesling-Burgunder sehr, sehr gut. Und das ist eigentlich eine schöne, tolle Entwicklung. Aber ich sag mal auch wieder, hört sich jetzt blöd an, aber in gewisser Weise ein bisschen weg vom Kundenliebling hin zum, ich sag mal, Lagenreinen.
Mhm. Letzten Endes das, was auch so in deiner Philosophie das Ziel ist, ne, als Winzer, denke ich mal.
Ja.
Dass du sagst, hey, ich will eigentlich dies und jenes machen, nicht nur immer im Mainstream, Hauptsache es wird verkauft. Ich meine, eure Weine werden ja trotzdem verkauft, das ist ja auch das Schöne.
Ja, wir müssen sie ja verkaufen, das ist ja schlimm, wenn ich jetzt hier nur Wein mache, der mir schmeckt.
Und ja, dann. So, also ist das ja so Wunderbare, dass ihr ja dann diesen Wechsel vollzogen habt, weg vom Mainstreaming, du hast ja so gesagt, Hauptsache es schmeckt dem Kunden, hin, ja, zu dem, wie du Weinkreation verstehst als Winzer. Ne?
Ja.
Und dann letzten Endes das i-Tüpfelchen oder die Kirsche auf der Torte, könnte man ja auch sagen, dann die Auszeichnung Silvaner des Jahres und was weiß ich, ja, zahlreiche, die ihr da gekriegt habt, ist ja eigentlich dann auch wunderbar.
Ja, ne, definitiv, ja. Ja.
So, das bestätigt ja dich in der Arbeit, dass du da einiges richtig machst, ne?
Ja. Doch, ja, könnte man so sehen, ja.
Wir haben hier auch einen Silvaner stehen, den wollen wir natürlich auch mal noch probieren. Probieren wir jetzt mal einen Volkerer Silvaner. Was kannst du dazu sagen? Danke.
Gut, es ist so die flüssige Visitenkarte, würde ich jetzt nennen. Das ist mit unser, ich sag mal, ernsthafter, ja, wichtigster Wein. Mhm. Und sind hier im Endeffekt in den Ausläufern direkt am Main, schon sehr kalkig, unser, ja, ich sag mal, mit traditionellster Silvaner hier.
Brot- und Butterwein quasi.
Brot- und Butterwein, könnte man es nennen, ja.
Ja, fruchtig ist auf alle Fälle in der Nase, ne? Also das ist ja schon mal...
Nee, wir waren auch sehr gesegnet. Ich meine, die letzten Jahrgänge bis auf die, ich sag mal, ein, zwei Frostereignisse, hatten wir eigentlich immer, ja, fünf blaue Augen im Herbst.
Ist Silvaner eine Rebsorte, die empfindsam ist, oder besteht die schon einiges durch, was da so kommt?
Nee, wir sind sehr, sehr gut für die Zukunft eigentlich gestellt, kann man sagen, weil Silvaner ist sehr dickschalig und wenn wir uns jetzt den Trend mal anschauen, die letzten, ich sag mal, Jahrzehnte, temperaturtechnisch, Hitzewellen, Dürren, kommt Silvaner eigentlich richtig, richtig gut weg.
Ja.
Jetzt im Vergleich zum Beispiel der Riesling, der natürlich auch in den besten Lagen mit Slumberazer nebenan steht, da wird es teilweise schon schwierig. Das heißt, die Aromatik wird eventuell zu heiß oder einfach auch in der Traubengesundheit. Die kriegen Sonnenbrand, wie wir Menschen auch. Ja. Und da ist Silvaner mit seiner, ich sag mal, dickeren Haut nicht ganz so empfindlich. Von daher schaue ich da auch in die nächste Generation, wenn es einer machen will, mit Silvaner relativ positiv.
Ja, weil das wäre auch so eine Frage Klimawandel. Ne?
Ja,
siehst du da mit Sorgen in die Zukunft für den Winzerberuf und für die nächste Generation so, vielleicht auch?
Ja, es wird einen Wandel geben, definitiv. Also immerhin gerade diese Aroma-Rebsorten, jetzt mal abgesehen vom Riesling, ich meine die Scheurebe oder was in Franken ja auch noch sehr, sehr weit verbreitet ist, gerade so, ich sag mal, als Einstiegsdroge der Bacchus.
Ja.
Damit kommen die Kinder, ich sag mal, die Jugendlichen dann das erste Mal so wirklich mit Wein in Berührung und finden das ja auch ganz gut, weil er hat einen Haufen Frucht, Aromatik. Ja, und dieser Einstieg, den wird es so nicht mehr geben. Also das ist eine Rebsorte, die ist noch viel, viel empfindlicher wie jetzt der Riesling beispielsweise. Und ob es das in 30, 40 Jahren noch geben wird oder möglich ist überhaupt, dann diese Rebsorte zu kultivieren, ist mit der Klimaverschiebung, Wandel, wie man es auch nennen möchte, schon sehr skeptisch zu sehen. Von daher, aber da, ich meine, es gibt Lösungen. Man muss halt wieder enger pflanzen. Eigenbeschattung, Laubwandarbeit. Aber jetzt, wenn wir uns dieses Jahr wieder anschauen, jetzt hat es aus allen Kübeln geregnet hier, von daher.
Ja, genug Wasser war da.
Ja, das ist wieder ein ganz, ganz anderes Jahr. Aber das ist ja auch das Schöne. Oder der Nervenkitzel. Im Weinberg draußen, weil man macht es nie richtig, man versucht es immer perfekt zu machen, aber man wird es auch nie schaffen.
Ja.
Und das ist das Spannende.
Und das Abwechslungsreiche. Ich meine, wir sind jetzt hier Ende August und in 2-3 Wochen geht es dann auch schon wieder mit der neuen Lese los.
Ja.
Aus Deutsch. Frisch gefüllt, damit die Fässer reifen.
Ja, genau. Ja, das rennt jetzt.
Also, kann man da überhaupt irgendwann mal auch gescheit Urlaub machen? Weil es ist ja scheinbar immer irgendwas, immer was zu tun.
Ja, im Winter geht es dann schon.
Im Winter.
Also wenn die Gärung dann durch ist und die Fässer alle ruhen, dann geht es aber der Rebschnitt schon wieder los. Aber der ist ein bisschen entspannter. Da haben wir dann Zeit, 2-3 Monate. Und da kriegt man schon mal ein bisschen Freizeit, sage ich mal. Ja. Hey, wobei, ich kann so während der Vegetation auch gar nicht wirklich weggehen. Oder ich könnte schon, aber du kannst als Winzer, wenn du mit der Leidenschaft dabei bist, auch gar nicht wirklich abschalten. Dass du sagst, hey, ich hau jetzt mal 2 Wochen ab. Das geht vom Kopf her auch gar nicht. Weil du bist da nicht frei und denkst dann, oh Gott, pass, wie schaut's draußen aus? Und das macht dann auch ganz Spaß, ja.
Ja, und da werden ja auch die Grundlagen fürs restliche Jahr auch gelegt, gerade am Anfang, ne?
Genau, ja. Ja, also es ist, jeder Schritt greift in den nächsten ein. Und wenn man einmal hinterher rennt, rennt man in der Regel dann das ganze Jahr hinterher mit allen Arbeiten.
Ja.
Von daher muss man definitiv am Ball bleiben, ja.
Ja, am Ball bleiben. Thema Nachhaltigkeit ist ja auch was, wo man am Ball bleiben muss. Das hat sich ja auch über die Jahrzehnte verändert, was nachhaltig ist, wie man nachhaltig arbeitet, wie man auch vielleicht im Weinberg nachhaltig arbeitet. Wie wichtig ist dir das Thema?
Nachhaltigkeit ist definitiv, ja, jetzt nicht nur im Weinbau, ist ja in der ganzen Gesellschaft mittlerweile extrem wichtig. Und gerade die Ressourcen jetzt hier auch, ich meine, wir sind ja Bauern. Das ist Winzer, hört sich immer so edel an und der edle Winzer mit seinen Tropfen hier schwingt sein Glas. Aber im Endeffekt bestellen wir den Boden, ja. Und gerade wenn man dieses Thema alte Weinberge auch angeht, muss man nachhaltig arbeiten, dass die Rebe überhaupt so lang, ich sag mal, überlebt. Das ist jetzt ein sehr, sehr weit gefächertes Spektrum. Nachhaltig, ich würde es eher als eigenen Kreislauf sehen, dass ich nicht mehr eingreifen muss, man, was früher die Opas da noch mit Kunstdünger und Chemie teils rumgemacht haben, das ist ja im Endeffekt jetzt alles passé. Und man versucht oder wir versuchen auch die, ja,
In der Tuna, wie möglich zu arbeiten.
genau, also wir düngen jetzt schon, Gott, ich glaube seit 10 Jahren nichts mehr, sind komplett herbizidfrei, weil es einfach um den Boden auch geht, ja. Und wenn ich da als Mensch auch weniger eingreifen muss, dann bin ich wieder näher an der Lagentreue, an dem Wartterror, sage ich jetzt mal. Von daher ist die Nachhaltigkeit schon wichtig. Das geht dann los mit Stickeln und Drähten oder auch Bindematerial, ob Plastik, nicht Plastik. Das sind ganz viele kleine Sachen, wo man einfach schaut. Da hat man früher natürlich nicht drauf geachtet. Aber ist jetzt für einen gesunden Boden extrem wichtig, ja.
Gesunder Rebstock dann letzten Endes ja auch, ne, weil der eng mit dem Boden
Genau,
zusammenarbeiten
also das
muss.
ist ja unser Hab und Gut, sage ich mal. Ja? Ich kann zwar einen alten Rebstock haben, aber wenn der Boden komplett verseucht ist oder ausgelaugt und überall fehlt's, fühlt sich die Weinrebe natürlich auf die Dauer nicht wohl und sagt dann irgendwann nach 50, 60 Jahren so, Winzer, jetzt kannst du mich mal und ich mache die Grätsche. Und da muss man als Bauer, sage ich jetzt mal, aktiv sein. Und das ist aber auch die Schwierigkeit. Ich meine, ich habe jetzt hier auch in dem Betrieb, ich glaube, knapp an die 80, 90 Weinberge. Alles ganz, ganz klein parzelliert. Und jeder Boden ist anders und ich kann da nicht überall reingucken. Bis man das versteht, ist man eigentlich auch schon unter der Erde, sage ich mal wieder. Wieso genau das da wächst und da wächst schlechter? Ich kann da nicht einen Bagger kommen lassen und da alle 20 Meter da mal reingucken in den Boden auf 3, 4 Meter. Das ist ja nicht möglich und das muss man verstehen. Und dann kann man mit Kompost wieder arbeiten. Aber Nachhaltigkeit, ja, das Thema Bewässerung auch. Die letzten Jahre extrem wichtig. Sind wir auch wieder, ja, ist das Bewässern nachhaltig von Weinreben? Das ist auch wieder so ein Streitthema, wo ich mir jetzt ganz viele Feinde machen kann. Aber da fängt es auch wieder an. Ich meine, die Rebe gewöhnt sich auch irgendwo dran. Und wenn die weiß, mein Winzerchen oder Winzerfräulein kommt jedes Mal, wenn es trocken ist, dann bleiben die Wurzeln oben. Die Rebe weiß schon, ja, komm, wenn es hart auf hart kommt, dann kommt irgendjemand und gießt mich wieder. Mache ich gar nichts in so extrem trockenen Jahren, geht die Rebe ein, habe ich als Winzer auch verloren. Also es ist auch wieder wie nachhaltig.
Ja, aber mit so alten Rebanlagen ist man ja da auch schon mal ein bisschen
Ja, die
sicherer
definitiv sind
unterwegs.
sicherer,
Ja.
ja.
Gerade aber natürlich, wenn was neu gepflanzt
Ganz klar, ja.
wird, dann hast du natürlich immer so ein Thema. Ist denn auch, wenn wir schon gerade Neupflanzungen angesprochen haben, ist das denn auch ein Thema für euch,
Nein.
Pilzwiderstand?
Nee, es ist sicherlich spannend, steckt noch in den Kinderschuhen. Ökologisch definitiv richtig. Ob die Weine die Tiefe, die Lagerfähigkeit haben, wie die klassischen Rebsorten, das mag ich im Moment mal stark bezweifeln. Von daher setze ich da auch nicht drauf. Und wir werden eh kleiner und fokussieren uns eigentlich auf das, was wir können. Das heißt, Großteil Silvaner, Riesling, Burgunder und tauschen da auch nur Weinberge ein. Wo wir sagen, wenn ich mal irgendwo ein Stück bekomme, einen schönen alten Weinberg, dann sag, wow, geil, den brauche ich oder hätte ich gern, dann nehme ich den und gebe dann irgendwas anderes ab.
Also heißt nicht wachsen mehr.
Nee, definitiv nicht. Von daher ist diese ganze Thematik Neuanlage spielt auch gar keine so große Rolle. Ja.
Ja, ja. Weil die Vision eine ganz andere ist.
Die Vision ist eine andere,
ja. In welche Richtung geht die? Also du hast ja schon gesagt, Qualität, Spezialisierung, Gleichbleiben von der Größe. Aber was steckt da so tatsächlich als großes Ziel dahinter?
Ja gut, das ist auch schon wieder ein Arbeiten für die nächste Generation. Ich meine, du hast es angesprochen, wie sind die Ängste der Winzer in Sachen Zukunft, wie geht es weiter, Klimawandel etc. Und da tue ich mir jetzt auch schon schwer mit, ich sag mal, ich habe vorhin über Beschattung geredet, engere Gassen, was wir auch machen. Also wir legen teils sehr, sehr eng an, wobei das auch wieder ein Fehler sein kann, dass die nächste Generation eventuell die Maschinen gar nichts mehr kaufen kann, um diese Geschichten dann zu bewirtschaften.
Weil es sind auch solche gibt, die halt durch große Zeilen fahren. Ne?
Ja, das wird ja alles immer bequemer und feiner und Lenkradheizung und schlag mich tot und es muss immer größer werden. Und das ist jetzt teilweise schon schwierig, ja. Wo ich sage, diese ganze moderne Technik kann ich teils gar nicht einsetzen, weil ich diese, ich sage mal, Autobahnweinberge gar nicht habe. Aber auf der anderen Seite, gerade die Weine auch aus den alten Anlagen, die noch enger gepflanzt sind, die, ich sage jetzt mal, erzielen die Preise, über das du geredet hast, auch oder geben auch einen ganz, ganz besonderen Wein. Von daher ist da ja auch was dran. Und das ist so ein bisschen die Vision, dass ich jetzt nicht mit der Moderne gehe und sage, hey, puh, ich setze jetzt doch auf 2 Meter, 2,10 Meter, dass ich da mit meinem schönen Fendt durchblockern kann, dreireihig und brauche nur halb so lang und wäre vielleicht auch effizienter oder ich sag mal, auch nachhaltiger in dem Sinn, was ich jetzt dann an Diesel rausballern würde, maschinentechnisch. Aber ob das weintechnisch, aromatisch dann so spannend wird in der Zukunft, das mag ich gerade bezweifeln. Ne?
Ja, die neue Generation ist ja schon am Heranwachsen.
Ja, gut, ich brauche noch ein bisschen. Aber ist in den Startlöchern.
Genau, ne? Also theoretisch schon vorhanden.
Theoretisch vorhanden, so. Ja.
Aber wie war das eigentlich bei dir, wenn wir schon darüber sprechen? Nochmal, ne? War das für dich immer schon klar, dass du auch in den Weinberg willst? Oder?
Nee. Ich wollte eigentlich nie Winzer werden. Das ist, wir sitzen ja gerade hier drüben, wir wohnen ja über dem Weingut.
Ja.
Und der einzige Ein- und Ausweg ist durch die Vinothekung. Und da ist halt nichts irgendwie oberkörperfrei, vom Schwimmbad mal runter und dann, damals waren da noch viel mehr Endverbraucher.
Ja.
Dann hast du hier mal Handschütteln, hier Handschütteln und dann war Wochenende hier Verkostung und dann ist man gedacht, oh, bloß nicht, blöde Winzer, da jedes Wochenende Leute im Haus und immer benehmen. Und ich glaube, wenn man da ehrlich ist, hat man da als pubertierender Junge
nicht großen Bock gehabt,
zu sagen, oh ja, geil, das will ich machen. Von daher war das sehr, sehr spät bei mir eigentlich.
Und dann klassisch Ausbildung zuerst gemacht und dann studiert?
Genau, ja. Ausbildung gemacht, ein bisschen rumgearbeitet und dann so als Absicherung noch ein Studium, falls ich alles in die Wand fresh, dass mich niemand noch einstellt. Das war der Plan. Ja,
ja, aber das ist ja jetzt dann, ne? Doch nicht an die Wand gefahren.
Nein, noch nicht. Schauen wir mal.
Ja, wo würdest du denn sagen, unterscheidet sich der Stil von dem, was du jetzt machst, was dein Vater vorher gemacht hat? Gibt es da so viele große Unterschiede oder sind es eher so die kleinen Dinge, die du dann vielleicht auch gerade aus dem Studium mitgebracht hast, weil sich ja durchaus, ne, in der Theorie vieles doch nochmal seit Jahren dann auch verändert hat? Ne?
Ja, ne, gut, der Stil ist, ja, das war im Endeffekt dieses Weinmachen, was ich angesprochen habe. Papa hat noch relativ kundennett Wein gemacht und das war eben auch die Generation.
Ja.
Einfach für den Markt, dann kam der Rotweinboom und haben die Winzer alle durch die Bank dann ihre Weißweine rausgerissen, Rotwein gepflanzt und dann hier, dass sie den Markt halt befriedigen und Geld verdienen. Ja. Das ist ja wichtig, muss man ja auch. Und das hat er gut gemacht, aber das war halt, oder ist jetzt der größte Schritt eigentlich wieder gewesen, wo wir sagen, nee, komm, wir gehen wieder zurück zu dem, was hierher gehört. Und ansonsten, was habe ich denn anders gemacht? Gut, ich habe mit Fässern wieder ziemlich viel angefangen.
Das heißt, du bist ja auch experimentiert mit Holz und
genau, das und weiter. Hat langsam angefangen. Und das ist eigentlich so der, ich sag mal, der größte Unterschied im Keller. Das war, Papa war damals komplett im Stahl.
Mhm.
Und wir sind Silvaner schon mehr als die Hälfte im großen Holz jetzt.
Mhm.
Also das ist kellertechnisch die größte Veränderung eigentlich, ja. Und natürlich auch die Weinberge, wo wir gesagt haben, früher, vor 30, 40 Jahren, wollte keiner so einen alten Weinberg haben, sage ich mal. Ja, ne, was will der alte Weinberg, trägt doch nichts mehr und reiß mal raus, pflanzen neu. Und der Wandel ist natürlich extrem. Jetzt, wenn ich mir jetzt anschaue, was wir an alten Silvaner oder Riesling-Weinbergen haben, und das hätte es früher in der vorherigen Generation nicht gegeben. So, das ist das, ja, der größte Unterschied eigentlich, ja.
Ja, das ist aber auch so, das ist ja auch so der wesentliche Punkt dann für die Zukunft. Wir hatten es ja jetzt schon ein paar Mal, dass man halt wirklich da so gute Lagen mit guten, gesunden Rebstöcken hat, damit man auch weiter arbeiten kann. Tradition spielt ja dann auch schon auch mit eine große Rolle. Wir haben jetzt hier den Volkerer Silvaner ja auch im Bocksbeutel getrunken. Auch so eine Frage, über die viel diskutiert wird. Ist der Bocksbeutel noch zeitgemäß oder sollte man den eigentlich ganz abschaffen? Ist das so ein Punkt? Wie wichtig ist der Bocksbeutel für euch als Weingut oder für dich auch als Winzer, dass du sagst, nee, also bei mir wird es immer Bocksbeutel geben, weil der ist genauso Franken wie der Silvaner und die Weinberge, auf die ich setze?
Ja, schwieriges Thema. Ne? Fragst 10 Leute, kriegst 10 Meinungen. Gut, ich wollte ihn abschaffen, ganz ehrlich. Ich
Ja.
wollte ihn rauskicken. Papa hat sich durchgesetzt. Ja, es ist schade. Ich meine, auf der einen Seite ist es schon eine extrem. Der Wiedererkennungswert ist genial. Ich meine, die Flasche kann ich da irgendwo 500 Meter weit wegstellen und ich sag mal, jeder Depp weiß, hey, das ist Franken. Also, das schafft keine andere Flasche der Welt eigentlich, dieses Image
Ja.
zu transportieren. Aber natürlich ist auch irgendwo das Angestaubte oder die Diskussion, Versand, im Restaurant, Lagerung, das ist eher das, was mir so ein bisschen leid wird langsam, wo ich sage, ständig die Diskussion oder da fängt es bei den Kartons an, dem Rockstar Extra Kartons. Schwierig. Von daher war ich so weit, dass ich gesagt habe, komm, ich meine, wir haben nur noch 2 Weine im Bocksbeutel. Jetzt eben die flüssige Visitenkarte hier, Silvaner, und nochmal eine Lage. Schwierig. Also auf der einen Seite blutet mir auch so ein bisschen das Herz, weil es ist Franken, das gehört dazu. Und so ganz einfach wegstoßen möchte ich eigentlich auch nicht. Aber jetzt aus, ich sag mal, betriebswirtschaftlicher Sicht, wenn ich mir überlege, was ich hier alles rumfliegen habe, dann bestellt einer 3 Flaschen so, 3 Boxbeutel und dann wird da irgendwas zusammengeknuddelt, dass das Paket halt ankommt. Da fragt man sich dann schon, oder frage ich mich dann, Mensch, muss das sein? Aber ist schwierig. Also wäre schon schade, wenn er weg wäre, aber
Wenn er ganz
wenn
verschwinden
er ganz
würde.
verschwinden würde.
Was ist denn für dich so ein perfekter Weingenussmoment?
Perfekter Weingenussmoment.
So ganz privat.
Ja.
So romantisch das ja immer klingt. Für dich ist das ja
Nicht
tägliche Arbeit, ne? Aber sonst stellt man sich das immer so vor, mit einem Glas Wein zusammen irgendwo im Weinberg stehen, Sonne geht unter und man trinkt einen super Schluck, ne? Das hört man ja sehr häufig. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das für dich jetzt auch der super Weinmoment ist, weil du das ja tagtäglich eigentlich erlebst. So, ist es dann eher was anderes, dass du sagst, ich sitz mit meiner Frau, der Jenny, mal irgendwo gemütlich beisammen und wir haben schönen Wein im Glas. Muss ja vielleicht auch nicht mal einer von euch sein. Oder doch?
Nee, das ist allgegenwärtig. Also, schönen Moment gibt es da mehr als Genüge. Ich meine, das ist ja auch der Ansporn, den man hat, selbst jetzt nicht seinen eigenen Wein zu trinken. Das mache ich sehr, sehr selten. Aber du bist tagtäglich eigentlich konfrontiert mit Weinen. Das heißt, zum Abendessen einen Schluck, getauscht mit den Winzern oder selber mal was gekauft. Das ist auch so der innere Antrieb. Das ist ja der Spaß auch in dem Beruf, einfach die Welt zu entdecken. Das heißt jetzt die fränkische Welt oder Pfälzer Welt. Und da ist das Genuss. Das dazu gehört wie Essen eigentlich, ja.
Also ist ja spannend. Ihr tauscht durchaus auch mal Weine untereinander oder auch kaufen ist ja auch eine andere Möglichkeit, damit man dann auch mal bewusst einfach mal guckt, was die Kollegen so machen und tauscht man sich dann auch danach aus? Ist dann auch wirklich so Feedback gefragt, oder?
Ja, das schon. Also da gibt es dann den engeren Austausch, wo man sagt, da ist man richtig ehrlich.
Da gibt es dann knallhart das Feedback ungeschönt.
Natürlich nicht überall. Aber das ist ja das Spannende. Ich meine, da kommt der Winzer vorbei und sagt, dann, das ist ja eine kleine Weinwelt, in
der
lebt, sage ich mal. Sei es jetzt die Genussmenschen, die Leute, mit denen du zusammenarbeitest, die Händler, die Restaurateure. Ja. Wir ticken ja alle gleich. Also das heißt jetzt nicht nur Essen. Wir wissen alle, wo die guten Restaurants sind, die guten Bars, wo es noch das lecker Bier hinterher gibt. Sei es der Urlaub, tauscht man sich auch aus. Hey, da kann man geil essen und trinken. Und das ist schön. Man schwebt da eigentlich in so einer kleinen Welt.
Ja.
Also, ist zwar groß, international, aber letztendlich ist es doch irgendwie, wie so eine Familie, sag ich mal. Und dann kommt er hier, kommt Müller da, wenn man 12 Flaschen schickt, ist man 12 zurück und dann sammelt sich das so an. Von daher wird der Kühlschrank nie leer. Das passt. Und das macht aber dann auch Spaß. Ne?
Ja.
Einfach Weine zu verkosten, schauen, wie schmeckt es woanders. Das hat jetzt nichts zu tun mit irgendwie, Mensch, meiner ist besser oder ist schlechter. Das ist dann im Endeffekt der Genuss, gutes Essen und dann ein bisschen was dazu probieren. Und da gibt es ganz, ganz viele Momente. Das sage ich jetzt nicht, das ist jetzt der eine Hammer-Moment. Oder romantisch irgendwie im Weinberg rausstellen, wenn Gottes will. Das Ganze war im Weinberg, das gehe ich jetzt nicht raus und mache eine Flasche Wein auf. Das mache ich lieber bei mir in der Küche oder im Wohnzimmer. Das ist entspannter, ja. Aber da gibt es ganz, ganz viele tolle Momente,
ja. Ja, ich finde es ja auch klasse, wenn man dann so ganz, also klar nicht mit jedem, aber sicherlich einige gute Freunde dann auch in der Winzerschaft hat, mit denen man sich dann auch offen darüber austauschen kann und auch einfach mitkriegt, ne, was haben die für Ideen, was haben die für eine Philosophie. Das Tolle ist ja, jeder Wein schmeckt ja trotzdem anders, selbst wenn er fast die identische Lage oder sogar die identische Lage hat, weil eben der Winzer oder die Winzerin halt eine ganz eigene Philosophie hat. Ne? Und das ist ja auch sicherlich einfach, weil du gesagt hast, so spannend, dann mal so zwei Weine gleichzeitig zu probieren und zu sagen, ey, Wahnsinn, ne? Wie hast du das hingekriegt?
Ja, aber das hat uns auch weitergebracht. Also das ist vielleicht auch noch so ein Unterschied zur Generation vorher.
Ja.
Sind noch meine Eltern hatten den Austausch gar nicht. Da war es wirklich noch so, jeder Winzer und seine Türen zu und sein, ich sag mal, Geheimrezeptchen und es gibt ja bloß einen Preis. Und das ist Gott sei Dank vorbei. Und ich meine, bevor wir unsere Weine füllen, habe ich auch 3-4 Runden, wo wir mit 5-6 Winzern jeweils am Tisch sitzen und uns ganz offen und ehrlich sagen, boah, das schmeckt er, was hast du denn da gemacht hier, die Plörre?
Also schöne Fassprobe.
Ja. Nee, aber das ist ganz, ganz wichtig, dass man da eben Feedback von außen kriegt, weil man klar, ich probiere meine Weine durch, dann nach der Gärung. Wo kommen wir nicht mehr hin, aber du spielst dich auch irgendwo drauf ein. Und von daher ist es ganz, ganz wichtig, qualitativ auch eben ein ehrliches Feedback von anderen Kollegen zu haben und dann auch Weine zu verstehen. Eben gerade Nachbarweinberg oder was, wieso schmeckt das so oder so. Und dieser Austausch bringt die ganze Region nach vorne.
Die Region nach vorne bringen, das ist eine sehr gute Aussage. Wo siehst du denn jetzt Franken und wo hättest du es denn gerne in der Zukunft? Wunschkonzert, du.
Nee, Franken ist schon definitiv ein Underdog, allein schon von der Größe,
vom
Gebiet her. Das heißt, also, wir werden nie irgendwie, ich sage, Marketing oder Außenwirkung an die großen Gebiete rankommen. Das will der Franke auch gar nicht. Der Franke ist eher so ruhiger und macht sein Ding und das passt schon. Und es ist jetzt nicht so Pfälzer froh Natur, die hier einen auf den Deckel haut und die Leute begeistert. Aber ich denke, wir gehen absolut den richtigen Weg. Haben natürlich auch irgendwo so ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal mit der Rebsorte Silvana, was jetzt Fluch und Segen ist. Weil ich sage mal, ein Markt, der aktiv ist, beflügelt sich ja auch, oder Konkurrenz ist ja auch irgendwo gesund, sage ich mal. Dass man sich weiter anstrengt, das ist ein bisschen schade, dass wir halt da, ich sage mal, als Monopol bald nur noch agieren und überall anders der Silvana definitiv rückläufig ist. Aber auch natürlich wieder eine Chance, weil wir sind in einer Nische. Das ist, kennt nicht jeder und das ist so dieser Aha-Effekt. Hey, das schmeckt ja auch gut und Silvana kenne ich gar nicht. Ist Fluch und Segen. Und von daher sehe ich uns da aber doch sehr, sehr positiv. Gerade auch in Sachen Kulinarik, was Silvana alles kann. Ich sag mal, mitessen, wie Vielfältigkeit, jetzt, das heißt Käuper, Muschelkalk, Buntsandstein, das kann jeder Biertrinker riechen, erschmecken. Das sind jetzt nicht nur Nuancen, wo irgendein Sommelier dann Sommeliere da so ein bisschen was rauskitzelt, sondern das ist sehr, sehr ehrlich. Und da sehe ich schon unsere Chancen und Stärken dann auch für die Region. Ja.
Also siehst du positiv quasi für Franken in die Zukunft?
Ja, definitiv, doch. Das definitiv, ja.
Ja, herzlichen Dank dir für deine Zeit und für diese spannende Einblicke in euer Weingut, wie nah da auch Tradition und Zukunft einfach zusammenliegt und vor allem auch letzten Endes, was für richtig gute Tropfen immer wieder im Glas landen. Danke, Christian.
Sehr, sehr gerne.
Das war Käse, Wein und bla bla bla. Der Genusstalk mit Johannes Quirin. Dir hat dieses Gespräch gefallen? Dann abonniere den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.